Energy. Voll bei dir. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Ich tausche aktuell alle und wirklich alle digitalen Gadgets gegen gute analoge Chemie. Also falls ich mal da einen kleinen Hustenanfall hätte, entschuldige mich schon mal präventiv. Willkommen Jean-Claude Frick im Podcast.
Hi Sascha, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, es geht ein Zeitchen. Ich habe es schon eine Störe gemacht. Bei mir waren es 2,5 Monate. Gehen wir davon aus, ein bisschen weiter, dann geht es vielleicht einfach nur 8 Wochen. Aber ja, es ist das ja wirklich super mühsam. Ja,
danke vielmals für die positiven Worte. Also, ich glaube, sonst bin ich nicht gross krank, aber einfach der Husten wird dich nicht los. Du hörst ein bisschen an der ledierten Stimme. Also falls ich mich einfach mal wegmute und ich versuche wirklich mein Mikrofon zuzumachen, dass ihr dann nicht mehr beim Husten zuhören, aber nur, dass ihr nicht verwirrt seid, wenn es irgendwann mal noch komischer tönt als sonst so. Könnt ihr aber zusammenfassen, Folge 321 vom Energy Digital Podcast. Wir reden heute über das Jubiläum von 20 Jahren Google Maps, das dann an den Start gegangen ist.
Ganz genau. Wir reden darüber, dass das iPhone SE sozusagen vor dem Verkaufsstart steht. In den nächsten Wochen rechnen wir mit dem Telefon. Was da genau kommen kann, diskutieren wir. Und ja, wir reden über eine neue App von Apple, die niemand so recht weiss, warum es sie eigentlich gibt.
Fangen wir gerade mit der an. Apple Invites, also Einladungen, ist released worden, sogar mit einem Pressetext und alles. Ein riesen Bramborium. Mhm. Und das ist so der Moment, wo ich finde, sind wir zu doof, um zu checken, was die App soll? Oder sind wir im falschen Markt? Oder was genau ist der Punkt?
Also ich hoffe jetzt mal, es ist zweiteres im falschen Markt oder so. Ja, also vielleicht schnell, bevor wir unsere Kritik loswerden, kurz für die, die es nicht mitbekommen, was ist das überhaupt? Das ist eine App, die kann man sich gratis abladen. Für das iPhone, iPhone only im Moment, da kann man Einladungen erstellen. Schöne, elegante, schick designte Einladungen mit Kartenlink, mit passender Playlist dazu, mit ganz vielen Sachen. Und das kann man den Leuten schicken und die können dort sagen, ja, ich komme oder eben, ja, ich komme nicht. Man sieht das dann, damit man eine Einladung verschicken kann, brauchst du ein iCloud Plus Abo, also musst du keinen Speicherplatz bei Apple kostenpflichtig erwerben, was wahrscheinlich eh die meisten haben, ehrlich gesagt. Empfangen können das aber alle, sogar da die Freaks mit Android-Telefon. Die machen es einfach in einem Browser auf iCloud.com und dort können sie dann entsprechend auch sagen, ja, sie kommen. Ja, das ist es eben eigentlich schon. Also schön gemacht, wie immer bei Apple, sieht nice aus. Mein 8-Jähriger hat damit, also er ist nicht mehr 8 inzwischen, aber als er 8 war, hätte er damit wahrscheinlich seine Geburtstagsparty machen können. Er hatte noch Freude gehabt, weil es schön aussieht, so ein bisschen bunti. Aber ja, ich sage mal, jeder über 12 fragt sich so ein bisschen, for what?
Ist also, es ein Doodle-Ersatz?
Ich habe 1000 Tools, die ich Einladungen verschicken kann.
Eben, also weißt du, das ist der Punkt, oder? Also, was macht denn das Tool besser als die Tools, die es jetzt schon gibt?
Ja, es ist schöner als Outlook. Wobei, Klammer auf, schon nicht schwierig. Aber nur um mal den Vergleich zu ziehen. Klar, es ist natürlich, es ist ein bisschen weniger trocken als so eine klassische Kalender-App, wo du da halt einfach irgendeinen Bereich markierst und sagst, latscht ein paar Leute und so. Und man kann es halt so ein bisschen multimedial aufpeppen. Aber, ich sage dir ganz klar, das Hauptfeature, das diese App hat abgehoben von all diesen klassischen Kalender, blablabla, wäre ja gewesen, dass man so etwas macht wie Doodle. Also quasi, hey, ja, man sollte dich schon lange mal wieder sehen, aber du, keine Ahnung, komm, hier sind mal 3-4 Termine, Jungs, wie seht ihr das so? Und dann könnt ihr klicken, dann siehst du, aha, okay, Freitag Nachmittag passt auch noch, machen wir. Das ist nicht drin. Es ist wirklich nur eine verdammte Einladungs-App. Und ich frage mich so ein bisschen, hat Apple noch Pläne damit? Also so nach dem Motto, man startet jetzt mal, aber hu, das wird der Big. Oder haben die dort einfach zu wenig zu tun?
Vielleicht sehen wir es eben einfach nicht, der Asset daraus raus, oder?
Weil das, vielleicht sind wir echt blöd, ja.
Ja, oder wir haben einfach eben nicht den Use Case dazu. Oder? Ich meine, das kennt man ja bei Apple in der Vergangenheit und eben den Podcast machen wir jetzt in 2016. Entschuldigung. Schon öfters mal gesehen, dass Apple quasi schon etwas auch hardwaremäßig verbaut, wo man vielleicht erst dann in 2-3 Jahren kann benutzen kann. Also vielleicht gibt es einfach einen grösseren Plan, wo wir noch nicht dahinter sind.
Ja, also ich meine, theoretisch kann das tatsächlich sein. Das weiss man bei Apple nie so genau, fair enough. Ich bin da nicht so sicher. Ich meine, es ist natürlich so, man darf auch nicht vergessen, die App, auch wenn wir in der Schweiz einen tollen Marktanteil haben von Apple, aber ich glaube schon, das ist vor allem eine App für die Amerikaner. Die wissen, in Amerika zum Beispiel unter den 18-Jährigen iPhone Dichte weit über 80%, das muss man sich mal vorstellen. 4 von 5 haben dort ein iPhone von den Kiddies. Und auch bei den Erwachsenen ist es eben rund 50%, also riesig, das ist der Home-Markt von Apple der wichtigste. Wenn du eh nur iPhones hast und eh nur iMessage nutzt und quasi in diesem Ökosystem noch mehr drin bist als mir, ja, dann ist das nice. Wobei eben, man hätte auch vorher einen Kalender eintragen können, auch mit dem Apple-Kalender erstellen. Also wirklich, ich versuche seit 3 Tagen herauszufinden, was die App denn eigentlich kann, wo könnt catchen. Also jetzt nicht nur mehr. Ich kann ja sagen, ich bin zu alt und komm, who cares, ich mache es alles im Outlook oder per WhatsApp oder wie auch immer. Es ist nicht so ganz klar. Es ist schön gemacht, klar. Es ist ein bisschen schade, dass es nur auf dem iPhone ist. Das ist leider so eine Unseite von Apple. Die haben angefangen seit einiger Zeit, dass sie so Apps zuerst nur im iPhone bringen. Also denkst du, hey, aber Freunde, Ökosystem, hallo, Mac, iPad. Also das ist ja genau der Witz von Apple, dass es eigentlich überall cool ist. Und ich meine, ich verschicke durchaus mehr Einladungen auf meinem Mac als auf dem iPhone.
Ja.
Also, ja, das hat noch gepasst, wenn das zumindest auf dem Mac laufen würde. Auf dem iPad verstehe ich es ja, dass man sich vielleicht sagt, ja, ist nicht so wichtig. Also, aber es ist so ein bisschen rough noch, es ist von der Übersetzung her, es hat ein paar lustige Sachen, wenn du eine Einladung bekommst, dann ist es nicht so ganz korrektes Deutsch. Also, ich weiss nicht, es wirkt so ein bisschen nach einem Schnellschuss, dass sie rausgelassen
haben. Frage aber ist, warum? Haben sie aber noch wer hat sie gestresst?
Genau, die Frage ist, wer hat sie gestresst? Kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Facebook, whatever, irgendeiner um Eck und macht die ultimative Einladungstool. Wir wissen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Aber es ist gratis, man kann es ausprobieren, einfach eine Schabelade damit spielen. Vielleicht findet ihr einen Use Case und dann bitte schreibt uns den, weil wir finden eben nicht.
digital@energy.ch, dürfen wir uns sehr gerne die Use Cases schicken, schauen wir an. Das meiste, was ich im Fall mache, irgendwelche Terminfindungen, ist per WhatsApp mit den Umfragen. Oder? Wo du einfach eine Umfrage stellen
kannst. Genau, kannst du so machen.
Und dann sagen dünnen alle dort darauf antworten und so weiter und so fort. Oder? Und dort hast du sowieso alles Dings. Aber du sagst, es ist eine Frage vom Ökosystem. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Oder? Wenn wir jetzt ausschließlich auf iOS und iMessage unterwegs wären, dann wäre es etwas anderes. Aber ich glaube eben auch mit den ganzen Gruppenchats und so weiter. Also WhatsApp ist in der Schweiz ein so krasser Standard, dass halt einfach iMessage, also ich kenne jetzt niemanden gross, wo iMessage kommuniziert, bewusst. Also ich glaube, abgesehen von dir und dem einen Kontakt, den wir haben bei Apple, schreibe ich mit niemandem iMessage. Also ich wüsste nicht, warum.
Ja, bei mir ist es so, ich habe so ein paar enge Buddies, die ich wirklich mit einem iMessage mache,
weil
ich
weiss, dass die voll
im Ökosystem drin sind.
Aus Prinzip.
Ja, aus Prinzip, natürlich, oder? Weil das blöde WhatsApp jedes Mal, wenn ich es nicht brauche, bin ich froh. Aber die gibt natürlich recht, logisch. Es ist bei uns nicht im Ansatz ähnlich verbreitet wie zum Beispiel in den USA. Die kennen ja WhatsApp gar nicht. Ist immer wieder spannend zu schauen. Das sagt ihnen gar nichts. Obwohl es ja von Meta ist und obwohl es in den USA ist erfunden worden. Also es hat dort niemals die Verbreitung, die es bei uns in Europa hat. Man muss fairerweise vielleicht noch sagen, du kannst natürlich so einen Einladungslink auch per WhatsApp verschicken. Das ist nicht unmöglich, das kann man schon. Aber ja, komm, hör auf zu essen.
Ja, wir lassen sie. Wer das möchte
mitdiskutieren. Sind alle gleich ratlos wie mir.
Genau, schickt uns ein Mail. Bleiben wir gerade noch schnell bei Apple, dann können wir das auch noch schnell abhandeln. iPhone SE, Zitat Jean-Claude Frick, Moise Kino. Was sind dort die letzten Gerüchte?
Ja, also bisher ist ja das iPhone SE das letzte Mal vor 2 Jahren aktualisiert worden. Sorry, ich bin auch
hustig. Jetzt musst du auch.
Und das ist ja wirklich ein Telefon noch mit Knopf und so. Also das ist technisch sehr alt. 2017 hat ja Apple das neue iPhone 10 eingeführt mit Face ID und dem modernen Zeug. Ist aber halt gleichzeitig auch, wenn man es neu kauft, das günstigste Apple-iPhone, das du kannst kaufen kannst. Durch das hat es eine gewisse Stellung, ist wichtig, wird nur mal ein paar Jahre aktualisiert, aber jetzt steht es eben wieder bevor. Und man geht davon aus, die Gerüchte, dass so eine Art das iPhone 14, wo aber natürlich mit USB-C daherkommt, wo auch einen super schnellen Prozessor wird haben, wegen Apple Intelligence, soll er dort drauf laufen. Also könnte durchaus attraktives Gerät werden, vor allem eben zu einem Preis plus minus um 500 Euro. Und ich meine, die müssen mal schauen, neue iPhones, zumindest bei Apple, die kosten deutlich mehr. Und das ist halt auch so ein Gerät, das zum Beispiel in den Firmen gehört, immer wieder mega wichtig ist, weil die einfach ein Budget für Firmenhandys. Und bei diesem Budget fliegen meistens die iPhones raus, die teuren. Das ist einfach das. Darum da kannst du einfach ein iPhone SE klicken, wenn du eins willst. Und im Moment ist das seit ein paar Jahren nicht mehr so fun, weil es so veraltet ist. Also es könnte schon noch spannend werden, wenn das jetzt Ende Februar, Anfang März, Mitte März, das sind so die aktuellen Gerüchte, wenn das Ding endlich rauskommt.
Also es gibt ja uns intern jemanden, den ich kenne, der einfach noch einfach ein iPhone SE, der das einfach noch geil findet. Mhm. Gruß geht raus
nach dem Knopf.
Ja, das ist natürlich.
Sehr geil.
Er ist gerade letzte ist kaputt okay. gegangen und das Neues gekauft und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr okay. amüsant. Glaubst du, dass es wirklich noch den Fingerprint-Knopf wird behalten?
Nein,
das wird
es
nicht behalten. Nein,
also jetzt nein. Also wenn wir wirklich fast randloses Display, wir bekommen Face ID, also das garantiert, ja. Also da sind sich Gerüchte schon lange einig. Das gibt einen ziemlich heftigen Speckbump, muss man ganz klar sagen. Es ist ja auch sehr klein. Und das ist auch etwas, ich kenne auch ein paar Leute. Also meine Chefin ist ein iPhone SE zum Beispiel zu gross. Die hat ein iPhone Mini. Und zwei. Er hat noch ein iPhone Mini, die 13 Mini, weil das gibt es ja nicht mehr. Das kannst du ja nicht mehr, also kannst du noch kaufen, aber Apple stellt es ja nicht mehr her. Und die hat extra noch eins im Schrank. Einfach weil sie sagt, hey, alles andere ist viel zu gross. Es gibt so crazy Leute, definitiv. Oder? Und das iPhone SE ist ja schon, finde ich, mega klein. Und das Mini ist, das ist, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, aus Babyphone. Oder? Aber man geht natürlich jetzt schon davon aus, dass das iPhone SE im 2025er Edition, das wird natürlich ein bisschen grösser. Oder? Also das wird, klar, sie hat keinen Rand mehr und schau mal so das iPhone mit Knopf an, da ist ja unten mega viel verschenkter Platz, der Knopf in der Mitte, rund um einen riesen fetten Rand. Das wird dann aber auch das Bildschirm werden und vielleicht auch sonst ein bisschen grösser werden.
Aber der Formfaktor bleibt gleich, weil ich glaube, das ist ja das Entscheidende am Ganzen. Oder? Das ist, ich glaube, das, warum die Leute sagen, ich will das haben, weil der ganze andere Shit ist mir zu gross. Oder?
Ich denke auch, der Formfaktor wird plus minus ein paar Millimeter genau gleich bleiben, nur hast du halt einen Bildschirm und nicht einen halben Bildschirm und rundum eine Fläche mit Knopf.
Oder? Ja, es ist einfach sicher so, dass alles Zubehör musst neu kaufen. Das ist schon mal einfach klar, oder?
Das
ist sicher, oder? Das ist ja logisch, oder?
Das
ist,
bitte.
Du bist
das hat noch Lightning, by the way. Also die jetzige, oder?
Auch geil.
Nein, das wird schon aktualisiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt drauf. Weil bisher war es halt so, gewesen, die letzten paar Jahre, das war so veraltet, wo Apple einfach immer noch das mit dem Knopf durchgezogen hat. Das habe ich wirklich nicht mit Links angeschaut. Also, ich habe die so bekommen zum Testen, aber das ist wirklich maximal unattraktiv. Sogar meine Kiddies, die sind 9 waren, haben gefunden, das ist das langweiliges Telefon. Aber jetzt, wenn das wirklich ein Update macht und wenn es nicht extrem viel teurer wird, das wissen wir noch nicht so genau,
ja, das ist der Punkt.
Dann könnte es recht attraktiv werden.
Ich glaube auch. Also eben, der Preis ist entscheidend. Oder? Also absolut. Formfaktor ist der zweite Punkt, der erste und wichtigste Punkt ist aber der Preis. So würde ich es zusammenfassen.
Es wird auch nur eine Kamera haben. Also das gilt schon als gesichert. Das ist ja nicht mit Dual-Kamera und
Zügen. Ja, aber sind wir mal ehrlich, weißt, für die meisten Leute würde das auch langen. Und vor allem ist ja die Strategie absolut an sich gar nicht so schlecht. Weil die haben sicher ja noch, was ist da drin im iPhone 14? Ist dort schon A15 drin gewesen, oder ist es
A14? Ja, das kann sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Jetzt wird sogar der 18 wahrscheinlich reinkommen. Das muss ja ready sein für Apple Intelligence. Also Power wird das Teil ohne Ende bekommen.
Sprich, also es ist nicht Restpostenverwertung, oder das meine ich damit. Oder im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist es halt wirklich so, wir haben da noch 2 Millionen von diesen Chips rumliegen. Und die können wir jetzt da noch ins S reinhauen, verkaufen das 2 Jahre später und ist immer noch gut. Oder? Aber eben jetzt müssen wir wirklich technologisch einen Schritt vorne machen, weil sonst wird es mit der Gesamtstrategie nicht ausgehen.
Genau. Und darum, also ich muss wirklich sagen, ich freue mich darauf. Ich glaube zuerst mal überhaupt, dass ich mich auf das iPhone SE auf den Launch freue. Aber ja, ich finde es mega spannend. Mal schauen.
Definitiv. Kommen wir zu Google Maps. Das Jubiläum wird hier gefeiert. Und zwar 20 Jahre. Also, das ist schon crazy, die Geschichte, wo, wie soll ich sagen, die App durchgemacht hat. Wobei, eine App ist ja auch noch nicht so lang, sondern es hat zuerst im Browser als Karten angefangen.
Genau, am 8. Februar 2005 hat das Ganze als Browser-Karte im Browser gestartet. Und eben die, also wirklich einfach nur Karte. Du kannst schauen, du kannst reinzoomen, du siehst die Straße und so sieht es aus. Aber nichts Navigation. Also nicht können sagen, dort will die Herren führen mich her. Oder? Und ich, die immer rechts, links, oben, unten, Süd-Nord verwechselt, das ist besser als nichts. Das war natürlich geil gewesen, weil du hast das Gefühl gehabt, du hast die ganze Welt, kannst quasi irgendwo durch auf dem Computer anschauen. Ich weiss das noch, das war eine riesen Sache. Die App kam erst später, 2007, auf dem iPhone war ja so eine browserbasierte App drauf. Also Google Maps war auf dem allerersten iPhone quasi schon drauf. 8 ist ein Android gekommen und so weiter. Aber die Navigation ist tatsächlich erst 2009 gekommen. Es denkt mir, ja, krass, 4 Jahre später eigentlich erst, haben sie sich überlegt, es wäre ja noch cool, wenn er die gerade herführt.
Wäre noch schlau, ja.
Nur Karten zeigen, oder? Weil Street View ist zum Beispiel deutlich früher gekommen. Also die Möglichkeit, dass du am Anfang in den USA wirklich kannst schauen, wie es aussieht, dass da so Kameraautos rumfahren. Das ist 2007 gekommen. Und dann 2 Jahre später ist eine Navigationsfunktion dazu gekommen. Und Du hast ja, sag mal, das ist im Podcast auch wichtig, du hast zum Senden so schön gesagt, ein Feature, das du mega häufig auch noch brauchst, wir kommen dann zu Auto und anderem Zeug, aber was ist das, was du eben Google Maps auch dafür brauchst?
Zusatzinformationen, also effektiv voilà. Öffnungszeiten vor allem, jetzt nicht zwingend da die Dinge stark besucht und so weiter und so nicht. Sorry, schnell, du schnell überbrücken.
Ja, genau. Also, das, die Zusatzinformationen, wo du eben kannst schauen kannst, wann macht das Geschäft auf, wann hat das Restaurant, hat das am Ende offen oder jetzt zu, all das Zeug. Und das ist eigentlich 2014 hat das angefangen. Also, noch gar nicht so lange. Eigentlich erst in der Hälfte von diesen 20 Jahren, wenn man so will, sind diese Infos dazugekommen. Und mir geht es auch so. Also, ich merke zum Beispiel, dass ich, wenn ich etwas wissen will, also eben Öffnungszeiten, hat es offen, wie, wo, was, das mache ich alles in Google Maps.
Absolut.
Ich google gar nicht Dinge zuerst, beziehungsweise vielleicht google ich zwar im Browser, aber da kommt sowieso der Google Maps Link immer zuoberst. Und dann schaue ich mir das dort an. Finde ich extrem wichtig und extrem praktisch. Und natürlich sind im Laufe der Zeit dort unfassbar viele Informationen reinkommen. Am Anfang war das wirklich mehr so gewesen, hey, da hat es ein Restaurant, wow. Und jetzt siehst du alles. Das findest du eigentlich dort drin praktisch alles in Google Maps. Also man muss gar nicht zwingen zum Navigieren, um sich zurechtfinden brauchen, sondern eben genau, eigentlich ist so eine gigantische Suchmaschine verknüpft mit einer geilen Karte.
Und man kann auch gar nicht so viel beeinflussen. Also ich meine, wenn du jetzt Besitzer bist ja. von einem Unternehmen oder von einem Point of Interest, Sportzentrum, what the fuck so ever, dann kannst du dort natürlich gewisse Sachen hinterlegen. Du kannst rein theoretisch auch Angebote hinterlegen, irgendwelche Deals und Links und Zeug und Buchung und bieten wir Online-Kurs an oder nicht, sind wir freundlich für Rollstuhlfahrer und LGBTQ und so weiter und so fort. Das kann man alles dort hinterlegen. Grundsätzlich ist aber, wenn User-Interaktionen passieren, kannst du effektiv nichts machen. Also wenn, weiss nicht, wie viele Leute schreiben, ja, das ist alles ein Schwachsinn, was soll der Scheiß da, kannst du dort nicht eingreifen. Oder auch, wir haben lustigerweise mal bei der einen Company das Problem gehabt, dass aus welchen Gründen auch immer das eine Bild, das wir hochgeladen haben, zeigt es dann einfach 800 Mal an.
Scheisse.
Und dann habe ich also wirklich bei Google etwa 4 Monate gebraucht, bis irgendjemand mal gefunden hat, ja, aber hey, und ihr habt das ja hochgeladen und so weiter und so fort, oder?
Ja, das ist ein riesiges Problem.
Mühsam ist, aber gleichzeitig auch gut. Was aber noch lustiger ist, ist, dass man teilweise auch ewig lang hat, um etwas zu korrigieren. Weil jetzt wir gerade da unten bei den Bötli beim See als Beispiel, oder? Touristen können ja dort, und das nehme ich Ihnen überhaupt nicht übel, ja nicht genau verifizieren, was ist jetzt da im Ecken und so weiter, oder? Und vor allem vielleicht jetzt auch Leute, die aus dem asiatischen Raum kommen, die ganz andere Schriftzeichen haben und so weiter, dann wirst du teilweise markiert, obwohl irgendwie heisst, da im Titel ist oben ist schön und da übrigens Reboot Zürich ist mega cool. Findest du, ja, wir haben jetzt nicht zwingend etwas mit dem Titel zu, wir machen Wassersport, oder? Und bis du das Zeug quasi loswirst, oder? Weil das hast du dann auch in deinen Fotos drin, oder?
Klar.
Also auf Google Maps auf einmal erscheinen zwischen Bötli und See und Pedalo und Judihui, hast du dann auf einmal noch irgendwelche Inder, die in Sandalen auf dem Titel umeinander laufen. Dann findest du, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Und ich meine eben, weißt du, mit den Bewertungen, dort habe ich wirklich kein Problem. Soll jeder reinschreiben, was er will und so weiter und so fort. Aber eben bei den Fotos, finde ich, müsstest du eigentlich schneller können einen Claim machen und sagen, hey Freunde, das hat nichts mit dem zu tun, nur schon mal geografisch. Und das heisst ja nicht, dass es gelöscht werden muss, aber es muss irgendwo weit hinten angezeigt werden.
Genau.
Weil wenn ich jetzt eine Trollarmee habe, im dümmsten Fall, dass irgend einfach jemand will zu leid werken, dann habe ich einfach nachher meinen ganzen Google Maps viel voll mit irgendwelchem Scheiß, der gar nicht da ist, wo ich bin.
Und das ist ja eine Kritik, die es schon lange gibt. Das hat da ganz konkrete Auswirkungen gehabt. Also wenn zum Beispiel ein Geschäft, wenn dort die Öffnungszeiten falsch sind, wo Google die quasi von irgendwo aggregiert und nicht zwingend von dem Geschäft selber. Dann hey, eben, das passiert immer wieder, oder, dass die dann mega Mühe haben und sagen, hey Freunde, wir haben mit dem Kopf, nein, wir sind nicht zu, dann kommt einfach niemand. Ich weiss zum Beispiel von einem Freibad hier in Bern, die haben mega lange Lampen gehabt, weil es irgendwie am Mittwoch zu war, bei Google Maps. Aber die haben den Kopf gehabt, Mittwoch Nachmittag, hallo, die Schuhe, alle frei, sie auch gehen paddeln. Und das war für die mega schwierig gewesen. Also auch dort, die haben genau das Gleiche gesagt, monatelang hin und her hingekackt, bis das mal schon angepasst wurde. Also, das heisst, man muss einfach wissen, die Informationen sind im Allgemeinen mega akkurat, aber sie können eben auch mal falsch sein.
Genau, was vielleicht dir noch schnell einen Satz
bewusst machen.
Gerade zu dem Thema, das finde ich eben noch lustig. Wenn ich jetzt bei uns als Inhaber quasi von dieser Markierung die Öffnungszeiten ändere, was jetzt bei uns natürlich passiert, weil ist ein Saisonbetrieb, also im Winter ist einfach überall geschlossen.
Ja,
oder?
Logisch.
Das finde ich auch noch so ein bisschen komisch, dass das wie nicht kannst darstellen, so hey, wir haben im Winter einfach zu, weil es ist ein Sommerbetrieb oder so. Bei uns steht jetzt einfach geschlossen. Aber das Geile finde ich, dass wenn ich das aktualisiere, wird das nicht direkt aktualisiert auf Google Maps, obwohl ich offiziell der Inhaber bin von dieser Markierung, sondern es wird dann noch verifiziert. Und dann frage ich mich so, ja, ich kenne im Fall meine Öffnungszeiten.
Wie genau?
Wem
verifiziert?
Wem wollt ihr anrufen und fragen, stimmt das? Also, was? Also, manchmal ist es ein bisschen lustig, oder? Und apropos, was ich übrigens auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam finde, sind bei den ganzen Rezessionsgeschichten, können wir auch nachher noch schnell dazu sagen, dass es dort auch, wie soll ich sagen, Leute gibt, die das Ganze nicht so ernst nehmen.
Ja, so klar. Gefühl. Ja. Ja, logisch, das sieht man ja auch, wenn man bei anderen Sachen die Rezessionen anschauen. Ich meine, trotzdem muss man sagen, Google Maps, ich habe es vorhin auf dem Sender gesagt, eigentlich unvorstellbar ohne Google Maps. Klar, 2005, fair enough, ist eine völlig andere Zeit gewesen, sind wir nicht alle mit irgendwelchen Smartphones always connected rumgesäckelt. Aber gleich, so die Vorstellung, es ist heute so komplett selbstverständlich und es ist halt, steht auch als Synonym für, ich weiss nicht, wo durch, ich weiss, du, wie sieht das dort eigentlich aus? Ah, ich muss mal schauen, wo ist das Hotel genau? Ja, logisch, Google Maps, klack, die Aufbahn bist drin. Das hat auch Apple bisher nicht können durchbrechen, obwohl Apple Karten inzwischen ja viel besser ist geworden. Aber irgendwie Google Maps ist halt ein Synonym für das. Und ich muss sagen, wie oft ich das brauche, und zwar oft, sehr oft auch als Fußgänger. Wenn ich irgendwo bin und dann schmeiße ich Karte an, führe mich schnell dorthin, ich weiss, es geht nur 10 Minuten, aber ich habe keine Ahnung, wo durch. Das ist einfach unfassbar, sich das vorzustellen, das gäbe es nicht.
Das ist so.
Ja, komplett aufgeschmissen.
Was ich eben noch spannend finde.
Sauber nehmen. Aber den findest du dann auch nicht.
Ja, der basiert ja auch auf Google Maps. Aber was ich eben lustig finde, unter dem Strich sind vor allem eben bei den Rezensionen, dass ich teilweise frage, so, hey, was kommentiert ihr da für Müll? Oder weißt du, wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, look, ich bin dreimal da gewesen und bin dreimal enttäuscht worden, weil das und das und das, dann finde ich das ja mehr oder weniger, kann sagen, okay, das ist ein Erfahrungsbericht und gibt schlechte Bewertungen und so. Aber das Geile finde ich, dass du teilweise dann einfach so die Rezensionen da drin hast, so, ja, ich war am 19. November da, war geschlossen. Ja, was willst du, das Pedalo mieten am 19. November? Aber gibst einen Stern, weißt du? Das sind so die Sachen, wo ich sage, hey, dort finde ich auch so ein bisschen Freunde da draussen, überlegt euch schon ein bisschen, was ihr da für eine Rezension schreibt, weil es ist im Fall schon krass, was das ausmacht, wenn du 4,5 oder 5 Sterne Bewertung hast im Vergleich zu etwas, das eine schlechte Bewertung hat. Und Troll. Menschen gehen dann nachher nicht schauen, ja, hey, ist das jetzt irgendeine Troll-Armee oder ist das alles Schwachsinn? Ja. Sondern ich sehe einfach, oh, 3 Sterne, schaue ich gar nicht erst an. Ja, und das machen wir im Ausland ja auch, oder? Also dort würde ich schon noch ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn du noch jemanden gehst, dann vielleicht doch differenziert mal schnell das Zeug ein bisschen durchlesen und ein bisschen durchschauen. Und ich finde, dort ist übrigens auch ein guter Tipp, was kommen für Antworten vom Inhaber. Also du siehst ja, jede Rezension kann vom Inhaber quasi beantwortet werden. Und dort ist es ein bisschen wie auf Booking.com, oder? Es sind meistens, wird es gar nicht durchgelesen und sind die Standardantworten, oder? Wo du wirklich einfach siehst, ja, hallo, liebe Barbara, schade, hat es dir nicht gefallen, wir nehmen das sehr gerne auf als Kritik und tun das mit unserem Public Relations Team, bla bla bla, Marketing-Scheisse anschauen, oder? Und wenn du dort siehst, dass zum Beispiel auch darauf eingegangen wird, oder? Das kommt natürlich darauf an, wie viele Kommentare und wie viele Rezensionen das hast, oder? Wenn das irgendwie 10.000 nie geht, ist das etwas anderes. Das ist klar. Aber jetzt bei kleineren Companies oder so, wenn du jetzt irgendeine schlechte Bewertung hast und du findest, hey, ich habe eigentlich nur Gutes gehört, dort vielleicht mal reingehen, weil wenn du dann auch siehst, dass von der Inhaberschaft immer wieder ein bisschen konkret formuliert wird, eben so am 19. November, ja, bei 4 Grad Temperatur, vermieten wir kein Pedal los, weil das macht wie keinen Sinn. Tut mir leid, komm doch im Sommer nochmal. Und beim nächsten heisst es etwas ganz anderes, oder? Also die Individualisierung der Antworten, ich glaube, dort kannst du Bewertung mehr oder weniger vielleicht einfach noch selber im Kopf noch ein bisschen nach oben schieben. Und es gibt aber natürlich einfach eben die, die einfach lustig finden, da komische Sachen untereinander zu schreiben. Ich habe mir da noch schnell 2-3 Sachen rausgesucht, die ich absolute Highlights finde. Wie zum Beispiel, dass da das neue Rathaus in Hannover, das heisst einfach neues Rathaus, und die Rezension ist ein Stern, weil 0 gibt es ja gar nicht. Neu die Hütte ist alt, eigentlich 0 Sterne wegen Lügen. Ja, mein Freund, Rathäuser sind in der Regel alt und es ist einfach das neue Rathaus. Wahrscheinlich jetzt nach dem Krieg neu oder so, aber das heisst ja nicht. Oder da irgendwie einer, der einen Fluss bewertet und sagt, da ist halt ein Fluss, 10 von 10 Enten würden hierher kommen. Finde ich auch noch schön. Fließt nur in eine Richtung, bitte beheben. Weißt du, das ist so
ja, nein, es ist natürlich so, Zustürmer ist absolut absurd, was man dort aber entsprechend kann lesen kann. Aber vielleicht auch noch der nächste Punkt und der letzte Punkt zu Google, es ist nämlich zu dem Jubiläum vom Samstag, die 20 Jahre Google Map, ist von Google selber ist so eine kleine Statistik herausgegeben worden für bei uns hier in der Schweiz. Und zwar auf der einen Seite die Top 10 am häufigsten bewerteten Restaurants in der Schweiz. Da habe ich noch gestaunt, weil das eine ist der Zeughauskauer in Zürich. Ja, okay, bei Bern. Ja, genau. So ist Tiltel Zürich, kann man sich ja vorstellen, oder?
Oh, Gold und Silber, die schönste Stadt von der Schweiz.
Ja, okay, ja, gut, am häufigsten bewertet. Ja, mal, okay, das ist immerhin schon ein Art des Ranking. Dann irgendein Kiosk, die Bastion in Genf, das ist auch ein Restaurant, das heisst nochmal so, aber keine Ahnung, wo das ist. Immerhin zu vier ist der Hardenkulm, das Panorama-Restaurant oberhalb von Interlaken. Das ist wirklich lustig, aber dort sind vor allem unfassbar viele Asiaten. Ich kann mir vorstellen, dass die das allein einfach raufpushen. Und was auch noch lustig ist, die meist, also am häufigsten bewertete Sehenswürdigkeit von Schweiz ist der Rheinfall in Schaffhausen.
Ja gut, aber das macht jetzt im Fall sogar Sinn.
Dort, aber ich weiß irgendwie nicht so. Ich hätte gedacht, Jungfrau Joch oder irgend so.
Ja, ich hätte jetzt auch eher aufs Matterhorn gewettet. Aber ich
ja, aufs Matterhorn, genau.
Aber ich glaube halt eben dort, dann ist es selbst für, sag jetzt mal, asiatische Reisegruppen. Und das ist jetzt wirklich nicht ethnisch böse gemeint, sondern wer das schon mal erlebt hat, und das kann ich in Zürich sagen, Bern weiss ich jetzt nicht so, wahrscheinlich eben Thun, Interlaken und so weiter. Aber das ist wirklich so, dass da teilweise 4, 5, 6 Gär angekarrt werden, alle raus, einmal im Kreis laufen, alle wieder rein. Und zack, zack, zack. Das ist
und das erklärt halt dort, warum die zweite häufigst bewertete Sehenswürdigkeit in der Schweiz ist das Löwendenkmal in Luzern.
Eben,
in
Luzern das gehört war, auch auf die Route, oder?
Oh, dort hat's, genau, das gehört auch auf die absolute Route dort. Der Titel ist Cliff Walk in Engelberg, ist das 3, bin ich noch nie gewesen, kenne ich nicht.
Kenne nicht.
Und irgendwie etwas Horlogerie Fleury in Genf, das kenne ich tatsächlich auch nicht.
Hauptsache also, ja, Genf ist noch drin.
Und die St. Beatus-Höhlin am Thunensee, witzigerweise der wieder, ist die 7. Und die Jungfrau Joch kommt tatsächlich erst auf dem 8. Fall. Ist lustig, die 7, 8, 9 und 10 sind alles so Berner Oberland-Zeug.
Vielleicht sind die so zu obvious, dass es sich selbst für asiatische Reisegruppen nicht lohnt, um eine Bewertung anzutun. Weil ich sage jetzt,
Rheinfall... Wenn du auf dem Jungfrau Joch bist, hast du so wenig Luft, dass du dann andere Probleme hast.
Und ja, oder du frierst dir einfach die Füße mit den Sandalen da oben stehen. Oder? Aber das ist wirklich noch spannend. Ich glaube halt einfach, der Rheinfall ist jetzt etwas, was man jetzt im Ausland eigentlich gar nicht so als Sehenswürdigkeit kennt, aber schon mega interessant ist. Also wer mal dort war, der weiss, von was ich rede. Aber eben, ich glaube, weißt, wenn du jetzt so sagst, hey, sag mir Sehenswürdigkeit in der Schweiz oder irgendwo in der Ferien bist und mit einem, in Thailand mit einem Local Rage, was weiß ich, Matterhorn, eigene Nordwand, Jungfrau, Berge, bla bla bla, eben vielleicht genau. Luzern oder und so weiter und so fort. Aber eben, der Einfall ist, glaube ich, dort nicht so drin. Und ich glaube, dort ist dann mehr der Punkt, man will es den Leuten noch zeigen, oder? Hey, das gibt es im Fall auch noch, ist im Fall auch noch
guter
geil.
Punkt. Ja, klar, genau, quasi, weil du weisst, es kennen nicht zwingend gerade alle. Ich meine, das Matterhorn, sind wir ehrlich, musst du niemandem mehr zeigen. Es kennt wahrscheinlich jeder auf der Welt. Aber das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Du sagst, hey, hier mal, schau mal, bewerten und zack und wahnsinnig krass.
Genau.
Weil man das so, es ist ja nicht ein Geheimtipp, wenn man dort ist, merkt man, es hat genug Leute.
Nein, ist es definitiv nicht.
Aber es ist ja, es ist interessant.
Es ist definitiv spannend. Und es ist auch nur eine Theorie an dieser Stelle. Aber wir gratulieren Google Maps zu 20 Jahre Jubiläum und auch mit meinem absoluten Lieblingskommentar bzw. Lieblingsrezession über Jerusalem. Unfreundliche Mitarbeiter, Jesus war nicht da. 0 Sterne. So. Damit schliessen wir Folge 321 vom Energy Digital Podcast. Wir kommen in einer Woche wieder. Danke, Jean Glotz.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Bis nächste Woche.